Das Thema des dritten Versuchs heißt Basissatzentwicklung und Diagonalisation. Wir hatten ja im zweiten Versuch den quartischen Oszillator betrachtet und mittels Störungstheorie Näherungslösungen bestimmt. Was natürlich schön wäre, wenn wir jetzt wirklich eine exakte Lösung, nicht nur eine Näherungslösung, bekommen würden, sodass wir zum Beispiel gucken können, wie gut ist unsere Näherung und auch, falls die Näherung nicht gut ist, einen besseren Wert bekommen. Das kann man tun, indem man etwas bekommt, was ich im Folgenden immer eine numerisch exakte Lösung nennen werde. Das ist einfach keine exakte Lösung, die ich analytisch erhalte, sondern eine Lösung, die ich erhalte aus einem numerischen Verfahren, das im Grenzfall gegen die exakte analytische Lösung konvergiert. Das heißt, eine numerisch exakte Lösung ist eine Lösung, die man beliebig gut ermitteln kann mit einem numerischen Verfahren, indem man einfach eine numerische Rechnung macht, die man immer genauer und genauer macht, indem man einfach immer einen Parameter in den Grenzfall treibt, aber für die man sozusagen nicht die analytische Lösung direkt kennt. Also sozusagen numerisch exakt ist das. Das heißt, ich kann es im Prinzip numerisch beliebig genau berechnen, auch wenn ich die analytische Lösung nicht kenne. Ein ganz einfaches Verfahren, das uns auch hier praktisch durchweg begleiten wird und das eigentlich fast das zentrale Verfahren in der theoretischen Chemie ist, um numerisch exakte Lösungen zu erhalten, ist die sogenannte Basissatzentwicklung. Das heißt, jetzt ein Beispiel, dass wir einfach anfangen, ein Problem mit einem endlich großen Basissatz, zum Beispiel durch eine Entwicklung in einer endlichen Anzahl von harmonischen Oszillatorfunktionen. Nehmen hier alle harmonischen Oszillatorfunktionen bis zur Quantenzahl groß n betrachten und die Wellenfunktion in dieser endlichen Basis entwickeln. Da die Basis endlich ist, können wir das im Computer einfach tun. Wir wissen aber jetzt, dass im Grenzfall n gegen unendlich jede Wellenfunktion exakt durch diese Entwicklung dargestellt werden kann, da n, die Basisfunktionen des harmonischen Oszillators, eine vollständige Basis bilden. Das heißt, wenn n gegen unendlich geht, dann können wir damit jede beliebige Wellenfunktion beschreiben und wir können damit auch die exakte Lösung bestimmen. Nur n gleich unendlich ist natürlich nicht numerisch machbar. Das heißt, wir können praktisch die Rechnung nur immer für ein festgesetztes n durchführen und dann einfach eine Serie von Rechnungen machen, in der n immer größer wird. Okay, wenn wir jetzt eine Rechnung für ein festes n machen, für ein gegebenes n, dann wollen wir natürlich die bestmögliche Näherungslösung für diese eingeschränkte Basissatzgröße haben. Die erhalten wir einfach, indem wir das Variationsprinzip benutzen. Das heißt, wir machen einen Ansatz, der sagt, wir betrachten eine Näherungslösung Phi Schlange, die alle Zustände bis zur Quantenzahl n betrachtet, die also gegeben ist als die Summe von n gleich 0 bis unserer maximalen Quantenzahl, ein noch unbekannter Entwicklungskoeffizient mal Basisfunktion. Dann sagt uns das Variationsprinzip, dass wir diese Entwicklungskoeffizienten berechnen können, indem wir den Erwartungswert der Energie betrachten, also den Erwartungswert über h geteilt durch den Normierungsfaktor. Wenn wir normierte Funktionen hätten, wäre dieser Faktor ja 1. Und die Cs bestimmen, die den minimalen Wert der Energie ergeben. Und das Variationsprinzip sagt auch, dass dieser Wert immer größer gleich der Grundzustandsenergie ist. Das heißt, wir nähern uns der echten Lösung, der exakten Lösung von oben an. Unsere Energien werden mit zunehmend besserem Ansatz, also mit zunehmend höherer Anzahl von berücksichtigten Basisfunktionen, immer niedriger, bis sie dann gegen die Grundzustandsenergie konvergieren. Wir sehen in unserem Ansatz zudem, dass das ein linearer Ansatz ist. Das heißt, wir haben ein lineares Variationsproblem. Und in der Vorlesung, in der TC1-Vorlesung, haben wir ja schon gezeigt, dass für eine orthonormale Basis sich die Lösung des linearen Variationsproblems einfach durch die Lösung des entsprechenden Eigenwertproblems ergibt. Das heißt, mein bestmöglicher, das heißt niedrigster Energieeigenwert bei gegebener Basisgröße wird durch den niedrigsten Eigenwert, En, des Eigenwertproblems, das durch die Matrixdarstellung des Hamilton-Operators in dieser Basis gegeben ist, gegeben und die Eigenvektoren Cn geben die bestmöglichen Entwicklungskoeffizienten für die Wellenfunktion. Das heißt, für eine gegebene Basisgröße müssen wir die H-Matrix aufstellen und diagonalisieren, um jeweils die bestmöglichen Energiewerte und Energieeigenfunktionen zu bekommen. Und das Berechnen der Matrixelemente, der H-Matrix, haben Sie ja schon bei der Störungstheorie im letzten Versuch gemacht. Das heißt, da passiert nichts Neues, nur dass wir anstelle jetzt die H-Matrix-Elemente in der Störungstheorie zu verwenden, wir wirklich die H-Matrix dann für eine gegebene Basisgröße aufbauen und echt die Eigenwerte berechnen. Hier ist es hilfreich, dass uns die numerischen Mathematiker Lösungsverfahren dafür geben können, wie man auf dem Computer numerisch eine hermitische Matrix diagonalisiert. Und da wollen wir gar nicht viel machen, da nehmen wir einfach die entsprechende Fortran-Subroutine, die uns von den numerischen Mathematikern sozusagen zur Verfügung gestellt wird, die einfach die Matrix diagonalisiert, das heißt die Energieeigenwerte und Eigenvektoren bestimmt. Das heißt, wenn wir für unser physikalisch-chemisches Problem die Hamilton-Matrix haben, dann kann man einfach durch Aufrufen der geeigneten Subroutine die Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmen und die dann verwenden. Was wir jetzt sehen ist, dass wenn wir dieses N immer vergrößern, also unsere Basis immer weiter vergrößern, dass dann sich eine Reihe ergibt. Wenn ich nämlich eine Basis betrachte, die bis zu der Quantenzahl N plus Delta N geht, wobei Delta N jetzt einfach größer 0 ist, dann enthält diese Basis natürlich die Basis n. N plus Delta n hat einfach nur mehr Basisfunktionen. Daher kann der Energieeigenwert, den ich mit der Basis n plus Delta n berechne, nie größer sein wie der Energieeigenwert, den ich mit der Basis n berechne. Das heißt, ich kriege so eine Abfolge. En, die Approximation mit der Basis n muss eine höhere Energie oder eine gleiche Energie haben wie die mit der Basis n plus 1, wie die mit der Basis n plus 2 und die obere Schranke ist einfach durch die echte Grundzustandsenergie gegeben. Das heißt, die Anzahl der Basisfunktionen zu erhöhen, senkt sukzessive die Energie und ich kann mir im Wesentlichen genau den Plot dann angucken, wie diese Energie absinkt. Das heißt, aufgrund der Vollständigkeit der Basis gilt dann, dass der Grenzfall der berechneten Eigenwerte En für eine unendlich große Basis genau die Grundzustandsenergie ergibt. Das heißt, ich kann jetzt hier so einen Plot machen und sagen, wenn ich hier N auftrage und hier En, dann werden die Dinge einfach abfallen und ich kann dann mehr oder weniger von Hand einfach sagen, okay, das fällt hierhin ab, das ist meine Grundzustandsenergie. Sozusagen in der simpelsten Art und Weise, wie ich es tun kann. Was schön ist bei unserem Problem, ist, dass das nicht nur für die Grundzustandsenergie gilt, sondern dass sich ein analoges Verhalten auch für die Energien der angeregten Zustände findet. Das heißt, auch die Energien der angeregten Zustände, die ich kriege, als die praktisch anderen Eigenwerte, die zugehörigen anderen Eigenvektoren meines Eigenwertproblems, konvergieren für n gegen unendlich gegen eine Zahl und sie fallen auch mit zunehmendem n monoton ab. Das heißt, ich habe typischerweise, wenn ich jetzt mehrere Energieeigenwerte rechne, so einen Plot, ich kann mal hier so eine Skizze machen. Dann würde ich praktisch bei der... Dann fällt hier mein Grundzustand erstmal ab gegen irgendeinen Wert und konvergiert dann. Und meine höheren Werte tun das dann auch. Wobei, das kann ich mir jetzt ja anschaulich überlegen, ich vermute, da es ja um höhere Basisfunktionen geht, ich vermutlich, je höher ich die Energie haben will, das werden Sie auch im Folgenden sehen, umso größere Basissätze, also Werte mit den, die Energien zu höheren angeregten Zuständen werden vermutlich größere Basissätze für die Konvergenz betrachten. Sie können sich jetzt die praktische Frage stellen, woran weiß ich denn wirklich, dass das hier zum Beispiel dann der konvergierte Wert ist? Wenn Sie sich auch an die Mathematikvorlesung erinnern, da hat man ja immer sehr viel Aufwand betrieben, Konvergenzbeweise zu führen. Das können wir natürlich in der Numerik nicht machen. Das heißt, hier werden wir im Wesentlichen einfach sozusagen, wenn ich mal sagen würde, banal glauben. Wenn das Ding schön glatt aussieht und gegen was Schönes Glattes konvergiert, dann nehmen wir an, dass das dann auch das konvergierte Resultat ist. Das hat natürlich eine gewisse Fehlerquelle. Und hier müssen wir, glaube ich, oft unser chemisch-physikalisches Verständnis einsetzen, um zu erkennen, wann dieses Vorgehen potenziell problematisch ist. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Potenzial, was so aussieht. Und am Anfang denken Sie, das hier sei das Minimum. Fangen Sie an, Basisfunktionen zu nehmen, die zum Beispiel entsprechend einem harmonischen Oszillator an dieser Stelle. Dann werden Sie sehen, dass wenn Sie wenige Basisfunktionen kriegen, Sie im Wesentlichen erstmal die Basisfunktionen alle im Prinzip in diesem Bereich hier liegen und diese Energie gut beschreiben. Aber irgendwann werden Sie weitere Basisfunktionen haben, die dann auf einmal weiterreichen und das zweite Minimum sehen. Dann würden Sie die berechnete Energie in Abhängigkeit der Basisgröße vermutlich ein Ergebnis haben, was erstmal sozusagen aussieht, als ob es konvergiert. Und zwar gegen diesen Wert, ich nenne den mal E2. Wenn Sie dann zu früh aufhören, denken Sie, okay, jetzt freue ich mich, ich habe ja ein konvergiertes Resultat. Aber irgendwann werden die Basisfunktionen sehen, dass es sich auch anfangen, in dieses zweite Minimum zu erstrecken. Dann wird die Energie auf einmal runtergehen und wieder konvergieren gegen den E1. Das heißt, Vorsicht bei Konvergenzbetrachtungen. Es kann dieses geben, was ich jetzt als Pseudo-Konvergenz betrachte, wo einfach der Bereich, den ich in meinem Ansatz beschrieben habe, zwar einen Teil des physikalischen Problems enthält, aber nicht den, der mir zum Grundzustand gehört. Und damit kann ich sozusagen in die Irre geführt werden. Das heißt, was ich hier betonen möchte, ist, dass es bei den Konvergenzstudien wichtig ist, sich nicht nur die Zahlen einfach anzugucken, sondern auch ein physikalisches, chemisches Verständnis davon zu haben, wo sie herkommen, was meine Basisentwicklung tut und was ich wirklich beschreibe und ob ich eventuell Fehlerquellen habe, die ich in meinen numerischen Daten nicht sehe und die mir zu dieser Pseudokonvergenz führen können. Das heißt, das ist jetzt sozusagen eine der Motivationen, warum wir dieses hier so ausführlich besprechen, im Verlauf der Vorlesung und der Versuche so ausführlich uns angucken werden, ist, man muss immer kritisch hinterfragen, ob das, was ich numerisch tue, auch wirklich die Physik und Chemie des Problems vernünftig modelliert. Denn nur aus den reinen Zahlen, ohne Verständnis zu erkennen, ob ich konvergiert bin oder nicht, ist ein gefährliches Unterfangen. Also, man kann an der Stelle nicht das Denken durch den Computer ersetzen. Und das soll meine Schlussbemerkung für die heutige Vorlesung sein.